Sie werden sicher ein wenig Mitleid mit mir haben, angesichts der 26 Verse des 17. Kapitels. Und ich werde dieses auch nicht bewältigen können. Ich dachte mir, methodisch so vorzugehen, dass ich über die ersten 13 Verse spreche und dann Worte Jesu aus dem zweiten Teil des hohen priesterlichen Gebetes einfach nenne, die dazu parallel stehen. Es wäre schade, wenn wir über das alles nur hinweghuschen würden, nur um das Kapitel zu bewältigen. Ich weiß nicht, wer den Titel Hohe priesterliches Gebet erfunden hat. Vielleicht war es Luther. Aber es ist ein feiner Titel. Es ist wirklich wahr. Über diesem Gebet liegt die Würde und der Glanz und die Herrlichkeit von Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, wo der hohe Priester Jesus mit seinem eigenen Blute eingehen will in das Allerheiligste des unzugänglichen Lichtes, wo er seitdem weilt, um die Gemeinde Tag für Tag und Nacht für Nacht vor seinem Gott und Vater zu vertreten und sich für uns zu verwenden, und woraus er wiederkehren wird, um dem Volke Israel die vollbrachte Erlösung und Versöhnung zuzusprechen. Und den Segen, wie es der hohe Priester tat am Ende des großen Versöhnungstages. Luther hat über dieses Gebet Jesu gesagt, das ist wahrhaftig über alles Maß hinaus ein warmes und herzliches Gebet. Es eröffnet die Tiefen seines Herzens, beides, im Blick auf uns wie seinem Vater gegenüber, und alles strömt heraus. Es klingt so ehrwürdig und schlicht, es ist so tief und reich und so umfassend, dass es niemand ausschöpfen kann. Das ist ja wirklich wahr, dass nicht die tiefsten Gottesgeheimnisse in der reichsten und brillantesten Sprache geoffenbart werden, sondern oft in einer schlichten, einfachen Sprache, die voller Tiefe Gottes ist. Und das finden wir gerade bei Jesus und bei seinem Jünger Johannes, der uns diese Gespräche und Gebete übermittelt hat. Melanchthon hat gesagt, da wurde keine Stimme jemals auf Erden gehört, noch im Himmel. Erhabener, heiliger, fruchtvoller und feiner als das Gebet, das der Sohn Gottes dem Vater da brachte. Im Grunde ist dieses Gebet entstanden auf dem Gang von Jerusalem ins Kidrontal und zum Garten Gethsemane. Hier schauen wir in das Allerheiligste des Herzens Jesu hinein, wie wir es sonst an keiner anderen Stelle tun. Hier haben die Jünger einmal gehört, wie Jesus wirklich betet. Er, der sich sonst immer wieder zurückzog auf einen Berg für sich selbst, in die Stille und Einsamkeit, um dort seinen Willen mit dem Willen des Vaters zu koordinieren. Hier dürfen wir dem ins Herz schauen, der uns so geliebet hat. Es ist die Fortsetzung von Johannes 13, als Jesus mit seinen Jüngern zu reden begann. Und in der gleichen Weise erscheint er uns hier, einmal als der Dienende, der in unserer Mitte ist und der seinen Jüngern die Füße wäscht. Andererseits als der, der Vater das All in die Hände gegeben hat, so wie es in Johannes 13 steht. In den 26 Versen betet Jesus für sich selbst, für die Apostel, aber auch für die kommende Gemeinde. Ziel dessen, was er betet, ist vielleicht das, was in Vers 13 steht. Dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude vollendet, in sich tragen, in sich haben. Wir werden in diesem Gebet drei Anreden Gottes finden. Einmal Vater, das heißt Abba. So wie auch wir als Söhne, getrieben durch den Geist, lieber Vater sagen dürfen. Aber, lieber Vater, Römer 8. und Galaterbrief. Es ist die Anrede des Heiligen Geistes. So hat Jesus zum ersten Mal gesprochen, als Maria ihn das Abendgebet lehrte und als er sagte, aber in deine Hände befehle ich meinen Geist. Zu meiner Rechten Michael, zu meiner Linken Gabriel, vor mir Uriel, hinter mir Raphael und über mir die Schechina Gottes. So beteten die Kindlein zu abends. Und so hat er gebetet am Kreuz, als der Sterbende. Aber in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und so betet er hier, Abba, lieber Vater. Die zweite Anrede, heiliger Vater, das ist die Anrede bezüglich der Gemeinde. Der Gemeinde, die in die Heiligung Gottes und in die Heiligkeit Jesu hineingezogen werden soll. Und die dritte Anrede, auch in diesem Gebet, gerechter Vater, es ist die Anrede Gottes im Blick auf die Welt, die die Gerechtigkeit Gottes erkennen muss. Der Erstgeborene und die nachgeborenen Söhne werden in diesem Gebet in einmaliger Weise zusammengeschlossen und zusammengefasst. Und nun wollen wir in den ersten Vers hineinschauen, der sich zurückbezieht auf die Kapitel 13 bis 16. Dieses redete Jesus und erhob seine Augen zum Himmel und sprach, Abba, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. So sprach Jesus mit dem Vater. Und hier sehen wir auch, dass die Aussage, dass der Vater in ihm war und in ihm wohnte, nicht so zu verstehen ist, dass etwa der Vater am Kreuz gestorben wäre. Es hat keine Identität zwischen dem Sohn und dem Vater gegeben, nur eine allergrößte und allerhöchste Wesensgleichheit. Und deshalb erhebt der Sohn seine Augen zum Himmel und spricht den Vater an, so wie es geschrieben steht in Prediger 5, Vers 1. Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Hier wird die Menschwerdung Jesu, des Sohnes Adams, ganz ernst genommen. Er redet nicht mit dem Vater, der in ihm ist, sondern mit dem Vater im unzugänglichen Licht. Psalm 121, 1 bis 2, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Psalm 123, Vers 1, zu dir erhebe ich meine Augen, o du, der du wohnst in den Himmeln. Und Psalm 25, Vers 1, zu dir, Jehova, erhebe ich meine Seele, empor, Sela. Und so hat auch der Sohn Gottes vor seinem Leiden noch einmal diese große Audienz am Throne des lebendigen Gottes, am Throne seines Vaters, zu dem er sich wendet. Vater, die Stunde ist gekommen. Es ist die Stunde aller Stunden. Es ist die Zeit aller Zeiten. Es ist der Kairos Gottes, der Heilstermin Gottes, der durch keinen anderen Termin überboten werden kann. Die Stunde. Es ist das siebte Mal im Johannesevangelium, dass Jesus von dieser alles entscheidenden Stunde redet. Es ist das große heilsgeschichtliche Ziel, das hier in diesem Gotteskairos, in diesem Termin Gottes erfüllt werden soll. Es ist der Brennpunkt der ganzen Geschichte des Kosmos. Es ist der Brennpunkt der Weltgeschichte und der Heilsgeschichte. Es ist der Brennpunkt aller Gottesgedanken, vieler hunderter Prophezeiungen, vieler Typen und Symbole des Alten Testamentes. Die Erhöhung und Verherrlichung des Sohnes Gottes am Kreuz, der dort zur Sünde gemacht wird, der dort zum Fluche gemacht wird und der dieses Angenageltwerden am Schandpfahl seine Erhöhung und seine Herrlichkeit nennt. Diese Erhöhung vollendet sich in der Auferstehung. Vater, Aber die Stunde ist gekommen. Die Stunde, auf die du wartest, Vater. Die Stunde, die ich dir versprochen habe vor Grundlegung der Welt. Die Stunde, auf die sich die gespannte Erwartung der gesamten Kreatur richtet. Die Stunde, die alles entscheiden wird. Die Versöhnung des Alls bewirken wird. Die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Jetzt in dieser Stunde, in diesem Weg ans Kreuz, in diesem letzten Sohnesgehorsam. Erst nach der Verherrlichung des Sohnes beginnt die wahre Verherrlichung Gottes im Geiste. Für uns heißt das, erst auf der Basis der erlangten Gottesherrlichkeit ist eine wahre Verherrlichung Gottes für uns möglich. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Das gilt auch für die nachgeborenen Söhne. Vers 2. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast, Exousia, Autorität, Rechtsbefugnis, Gewalt, gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er alles, was du ihm gegeben hast, ihnen gebe, Doppelpunkt, äonisches Leben. Das ist alles, was der Vater ihm gegeben hat. Das ist aber auch alles und umschließt alles an Gottes Qualität, was der Vater dem Sohn weitergegeben hat. Gott erscheint hier als der Gott der Geister allen Fleisches, so wie er in 4. Mose 16, Vers 22 genannt wird oder in Jeremias 32, Vers 27. Und da ist nun alles eingeschlossen, die ganze Kreatur. Da sind alle Menschen eingeschlossen. Alles Erschaffene. Und wenn wir 1. Korinther 15 in der rechten Weise lesen, ist sogar die Engelwelt mit ihren himmlischen Leibern eingeschlossen in diese Erschaffung, in diese Schöpfung, die der Sohn Gottes in seiner Vollmacht beherrscht. Ich möchte das Wort lesen aus 1. Korinther 15, 39 bis 40. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes ist das der Menschen und ein anderes das Fleisch des Viehes und ein anderes das der Vögel und ein anderes das der Fische. Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Aber eine andere ist die Herrlichkeit der himmlischen, eine andere die der irdischen Leiber, eine andere die Herrlichkeit der Sonne, eine andere die Herrlichkeit des Mondes und eine andere die Herrlichkeit der Sterne. Das, was Paulus dann später sagen kann, dass die ganze Erschaffung, die ganze Schöpfung eingeschlossen ist in den Liebeswillen Gottes und dem Ziele der Vollendung entgegengeführt wird, nämlich zur Freiheit der Herrlichkeit der Söhne Gottes. Das deutet Jesus hier an in seinem Gebet. Ihm ist Vollmacht gegeben vom Vater, Rechtsbefugnis vom Vater über alles Fleisch. Es ist die Gottesvollmacht, die auf den Sohn Gottes übertragen wurde. Und so wurde er zum Mittler der Schöpfung. Denn durch ihn ist alles erschaffen, was jemals erschaffen wurde. Und es gibt auch nicht eines, was nicht durch den Sohn Gottes erschaffen worden wäre. Er ist der Mittler der Erlösung. Jener Stunde der Erlösung des Alls, die hier schlägt und die hier kommt. Und ist erst der Mittler der Weltvollendung, der die erlöste Welt dem Ziele entgegenträgt. Du hast ihm Vollmacht gegeben über alles Fleisch, damit er alles, was du ihm gegeben hast, ihnen gebe, ewiges Leben. Und da sehen wir, unter diesem Begriff alles Fleisch sind auch wir eingeschlossen. Auch über uns hat der Sohn Gottes Autorität, Vollmacht, auch über unser Fleisch. Und da dürfen wir mit unseren Nöten, mit unseren Spannungen, mit unseren Belastungen, auch mit unseren Sünden, mit unserer ganzen Widersetzlichkeit und Gottfeindlichkeit unseres Fleisches, auch mit der Empörung unseres Denkens gegen Gott. Auch das gehört zum Fleisch. Dürfen wir zu diesem Sohn Gottes kommen und dürfen ihm sagen, du hast Vollmacht über alles Fleisch. Du hast Autorität, Vollmacht auch über mein Fleisch. Du kannst mich losbinden, du kannst mich freimachen in deiner königlichen und hohen priesterlichen Vollmacht. Und dann will er uns das geben und weitergeben, was der Vater ihm gegeben hat. Das ist die Tradition des Sohnes, die Weitergabe, die Überlieferung des Sohnes. Denn er kann nichts geben, was er nicht vom Vater empfangen habe. Was gibt er uns? Äonisches Leben, ewiges Leben. Sollte Gott, der seinen Sohn nicht verschont hat, uns mit ihm und in ihm nicht geradezu alles schenken, sagt Paulus in Römer 8. Und dieses äonische Leben ist eben nicht nur unendliches Leben, sondern qualitativ das eigene Leben Gottes des Vaters, das Leben Christi, das Leben der kommenden Äonen der Vollendung in ihrer ganzen Fülle und Heilsausgestaltung. Das ist uns jetzt schon in einer Art Vorwegnahme durch den Heiligen Geist, durch den Sohn Gottes gegeben. Denn ewiges Leben ist eigentlich das Programm der kommenden Heilszeiten, der kommenden Äonen. Es ist das Geheimnis der Wiedergeburt, dass sie individuell erfahrbar ist und persönlich gegeben wird in einer Zeit, wo dieses Thema eigentlich prophetisch noch gar nicht dran ist. Er gibt uns ewiges Leben. Wie geschieht das? Und nun wird von dem Weg zu diesem wunderbaren Ziel gesprochen. Vers 3. Dies aber ist das äonische Leben. Dies aber ist das ewige Leben. Dass sie dich, den allein wahren oder den allein wirklichen Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Der wirkliche Gott, das ist nicht nur der wahre Gott im Gegensatz zur Lüge, sondern hier steht vor unseren Augen die ganze Realität, die ganze Gotteswirklichkeit im Gegensatz zum Erschaffenen, im Gegensatz zur geliehenen Wirklichkeit, zu einer Realität, die eigentlich keine Realität ist. Höchste Wirklichkeit, echte Realität hat nur das Leben des Geistes, hat nur das Leben des Vaters. Deshalb der allein wirkliche Gott, der im Gegensatz steht zu aller Lebenslüge, zu allem Schein, zu allem Blendwerk, zu all den Kulissen der gefallenen Schöpfung. Und der im Gegensatz steht zu allen Göttern, Herren und Dämonen dieses Kosmos. Auch sie tragen kein Leben in sich selbst. Auch sie haben keine Realität und Wirklichkeit, keine Wahrheit im tiefsten Sinne. Auch wenn es viele Götter und Herren in diesem Kosmos gibt, so ist doch für uns die Glieder der Gemeinde nur ein Gott und Vater, der Vater unseres Herrn Jesus Christus und ein Herr, Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Hier werden wir schon mitten hineingestellt in das, was wir den Spannungsbogen nennen könnten zwischen Religion und Gottesoffenbarung. Wir sollen Gott, den allein wahren und wirklichen Gott, und den er gesandt hat, den Apostel unseres Bekenntnisses, Jesus Christus, erkennen. Als einmal viele Jünger aus dem großen Jüngerkreise Jesu ihn verließen, da hat der Herr Jesus nicht herumgejammert, sondern er ist stehen geblieben auf seinem Wege nach Jerusalem und hat seinen Zwölfen gesagt, wollt ihr auch weggehen? Er hat ihnen nicht gedroht. Und dann sagt Simon Petrus, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und wir haben erkannt, dass du bist der Messias, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Darum geht es hier, dass wir den Vater erkennen, den allein wahren Gott, und den, den er gesandt hat, den ersten Apostel, den es jemals gegeben hat, und den der Hebräerbrief den Apostel unseres Bekenntnisses nennt, Jesus Christus. Und da müssen wir nun etwas sagen über diese Erkenntnis. Ganz sicher läuft der Weg zum Erfassen des Heils auch über Kenntnisse. Aber unsere Liebe soll ja überströmen in aller Erkenntnis, in aller Epignosis. Und so ist diese Epignosis des Vaters und des Sohnes, die Erkenntnis, eine Frucht und eine Wirkung der überströmenden und überfließenden Liebe. Es ist das wesenhafte Erfassen in lebendiger Hingabe und in engster Verbundenheit der Liebe. Ich werde hier erinnert, wenn ich über diese Erkenntnis des Vaters und des Sohnes etwas sage, an den dritten Vers aus dem Liede »Ich will dich lieben, meine Stärke«, wo es heißt, »Ach, dass ich dich so spät erkennet, du hochgelobte Schönheit, du, und dich nicht eher mein genennet, du höchstes Gut und wahre Ruh. Es ist mir leid, ich bin betrübt, dass ich so spät geliebt.« Und Gott ist nicht nur der Gegenstand dieser Erkenntnis. So wie Wissenschaftler sich beschäftigen mit einem Präparat, das unter ihrem Mikroskop liegt. Das ist keine Erkenntnis, das ist keine Epignosis, das ist Kenntnis, das ist Wissen. Sondern Gott, den wir hier erkennen und lieben sollen, in dessen Liebesgemeinschaft und Wesenserkenntnis wir hineingezogen werden sollen und dürfen durch den Sohn Gottes. Er ist auch Subjekt dieser Erkenntnis. Das heißt, der Geber dieser Erkenntnis auf dem Boden der Liebe. Und so wollen wir uns in das Gebet Jesu einschließen. Es ist uns hier ja ein Schlüssel gegeben für die Interpretation dessen, was ewiges Leben ist. Ich weiß nicht, ob Sie gemerkt haben, dass der Sohn Gottes nicht gesagt hat, dies aber ist das ewige Leben, dass es niemals aufhört. Sondern auch hier wieder kommt die ganze qualitative Fülle des ewigen Lebens, des äonischen Lebens zum Durchbruch. Dies aber ist das äonische Leben, dass sie dich, den allein wirklichen Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und dies ist nicht eine zweifache Erkenntnis, sondern in Jesus erkennen wir den wahren und wirklichen Gott. So wie es Paulus einmal den Thessalonischern gesagt hat, ihr habt euch bekehrt, hinweg von den Götzenbildern, um einem wahren, wirklichen und lebendigen Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Vers 4. Nun kommt ein doppeltes Ich. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, indem ich das Werk vollendet habe, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Es ist der Rechenschaftsbericht des Sohnes vor dem Vater und im Angesicht des Vaters. So wie wir ihn finden in den Versen 4 und 6 und 8 und 12 und 14 und 22 und 26. Immer wieder kommt der Sohn Gottes auf diesen Rechenschaftsbericht zu sprechen, den er vor dem Vater ablegt. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Und dieser Planet Erde ist wirklich die Schaubühne des Heilsgeschehens, weshalb auch wir ein Schauspiel sind, nicht nur den Menschen, sondern auch den Engeln. Und aus diesem Grunde und nicht in einem kosmologischen Sinn ist die Erde Mittelpunkt des Weltenalls, weil hier auf diesem Planeten Erde die Versöhnung des Alls geschehen ist. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, auf diesem Planeten, auf dem wir wohnen. Es ist der Ort, wo Gott am meisten verunehrt wurde, wo Gottes Herrlichkeit in den Schmutz und in den Dreck gezogen worden ist. Da ist der Sohn Gottes herniedergekommen aus der Herrlichkeit des Vaters und aus dem unzugänglichen Licht auf diese Erde, hat seine Herrlichkeit verlassen, um hier seine Herrlichkeit zu offenbaren. Das hebräische Wort für Herrlichkeit, Kavod, heißt eigentlich schwer machen. Schwer machen, um herniederzukommen. Deshalb spricht auch einmal der Apostel Paulus von einem ewigen Gewicht an Herrlichkeit. Er hat das Werk vollbracht. Und dieses Werk war für ihn keine Last, sondern eine Gottesgabe. Es war das Werk, das du mir gegeben hast, sagt er in seinem Gebet, damit ich es vollbringe und damit ich es tue. Ich möchte einige Stellen nennen. Johannes 4, Vers 34. Das ist meine Speise, das ist mein Brot, von dem ich lebe, dass ich allezeit den Willen meines Vaters tue und vollbringe. Und es ist ein großer Spannungsbogen von 1. Mose 2, Vers 1 bis 3, bis zum Tode des Sohnes Gottes am Kreuz. In der ersten Stelle heißt es, dass Gott in seine Ruhe eingegangen ist, indem er ruhte von seinem Werk und von seinen Werken, die noch nicht vollendet waren. Indem er ruhte, wörtlich, auf dass es vollbracht würde. Er gibt nach der ungeheuren Kräfteexpansion seines Schöpfungswerkes dieses Schöpfungswerk an den Sohn Gottes ab, damit er die Schöpfung vollende und zum Ziel trage, als der Mittler der Erlösung und als der Vollendung. Und so gewinnt das Wort des Herrn Jesus am Kreuz eine große Bedeutung, wo er sagt, es ist vollbracht. Es ist das letzte Wort übrigens im Hebräischen aus Psalm 22, wo es nicht heißen muss, dass er es getan hat, sondern es ist getan, es ist vollbracht. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das sagt der Sohn Gottes schon vor dem Kreuz. Er hat die Gewissheit der Vollendung vor Gethsemane, vor Golgatha, ehe er am Kreuz stirbt, ehe er in das Totenreich geht und dort abgeschnitten von den Augen des lebendigen Gottes unter der Gewalt des Todes leidet, 3 Tage und 3 Nächte. Siehe, ich komme, deinen Willen, o Gott, zu tun, das erfüllt sich hier im Voraus schon aufs Tiefste und Letzte. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Ich habe das Werk vollendet, das du, o Vater, mir gegeben hast, damit ich es tue. Und das ist nun die Vollendung des Heilsplanes damals schon. Schon am Kreuz. Es ist perfekt. Es ist eine vollendete Tatsache, dass der Herr Jesus, als er am Kreuz sein Blut vergossen hat, das All versöhnt hat. Darüber brauchen wir nicht mehr zu diskutieren. Das ist eine abgeschlossene Tatsache. Er hat das Werk des Vaters vollendet. Und deshalb kann auch Hebräer 9, Vers 26 sagen, dass der Herr Jesus Christus, als er am Kreuz gelitten hat, die Sünde abgeschafft hat. Generell, ein und für alle Mal, in der Vollendung der Zeitalter. Und deshalb kann es in Hebräer 1, Vers 1 heißen, dass er der Sohn Gottes erschienen sei, nach den Propheten, in der Endzeit, auf das Ende der Tage hin. Ja, es war summa summarum, der Schnittpunkt aller göttlichen Heilszeiten. Es war Endzeit, es war Vollendungszeit. Hier ist das letzte Wort Gottes gesprochen worden. Hier ist der Plan Gottes bereits erfüllt worden, auch wenn wir ihm jetzt noch nicht das All unter die Füße gelegt sehen. Wir sehen aber Jesus, der um des Todesleidens willen ein wenig unter die Engel erniedrigt worden ist. Vers 5. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt geworden ist. Der Vater hat Jesus mehrmals verherrlicht durch eine Deklaration seiner Stimme, seines Wohlgefallens, bei seiner Taufe. als er sich solidarisch erklärte mit den Sündern und sich taufen ließ im Jordan. Und als die Stimme Gottes erschallte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf dem Tabor, auf dem Berge der Verklärung, als wiederum der Vater sich zu seinem Sohne bekannte, indem er sprach, dies ist mein Sohn, der Sohn meines Wohlgefallens, auf ihn höret. Aber auch in Johannes 12, als jene Delegation der Griechen kommt, erschallt Gottes Stimme, wo der Herr Jesus sagt, jetzt ist meine Seele bestürzt, was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel, ich habe ihn verherrlicht und ich werde ihn auch noch einmal verherrlichen. Sollte der Sohn Gottes damit gerechnet haben, dass diese Verherrlichung seines Weges durch den Vater erfolgen müsse und werde in der Stunde, da er als Fluch am Schandgalgen des Kreuzes hängt? Wäre das nicht der krönende Abschluss gewesen, seine Erhöhung, von der er spricht, sein Triumph, dass die Stimme Gottes erschollen wäre angesichts der Schriftgelehrten und Pharisäer? Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Aber da hängt er, und es ist Schweigen, er ist abgeschnitten von den Augen des lebendigen Gottes. Abgeschnitten, scheinbar abgeschnitten von seiner äonenlangen Zuwendung der Liebe, des Lichtes, des Geistes und des Lebens. Er ist in einsamer Gottesferne, fern vom Angesicht des Herrn. Das, was die Verfluchten niemals so erleben werden, wie der Sohn Gottes am Kreuz. Die Stimme Gottes erschallt nicht. Aber er betet, nun verherrliche mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt geworden ist. Das kann sich nur erfüllen in seiner Auferstehung. Und in jener Doxa, in jener Herrlichkeit und Glorie, die er empfängt bei seiner Himmelfahrt, wo er sich niederlässt zur Rechten des lebendigen Gottes. Und das ist zugleich die Herrlichkeit seiner Wiederkunft, seiner Epiphanie. Das, was die Jünger geschaut haben in den 40 Tagen von dem Auferstandenen, ist nicht das, was heute der Sohn Gottes in der Herrlichkeit des Vaters hat. Wir wollen hier eines ganz genau hören. Der Sohn erbittet vom Vater jene Herrlichkeit, die er bei dem Vater unüberbietbar und ohne jeden Abstrich hatte, vor Grundlegung der Welt. Und er sagt hier nicht, ehe ich in Bethlehem geboren worden bin. Und wenn wir das genau schauen, dann müssen wir sagen, bereits mit der Schöpfung der Welt, an der der Sohn Gottes maßgeblich als Mittler der Schöpfung beteiligt war, war für ihn ein Herrlichkeitsverlust verbunden. Denn es gibt keine Gottesoffenbarung ohne Erniedrigung. Da ist der Sohn Gottes hereingekommen in den Kosmos, den er geschaffen hat. Und hernach auf die Ebene der Knechte, der Engel, der Geister, der Fürstentümer und Gewalten. Und hernach in das Fleisch, das wir tragen, in Gleichgestalt des Leibes, der Sünde und des Todes. Aber er erbittet vom Vater die vorkosmische Herrlichkeit, das heißt die absolute Gleichheit mit Gott, von der auch Paulus spricht, dass der Sohn Gottes diese absolute Gottesgleichheit ausgeschüttet habe und sich entäußert habe, als er unseren Leib annahm. Und diese absoluten göttlichen Qualitäten sind Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwart, Unsterblichkeit, Unversuchbarkeit vom Bösen. Das alles hat der Sohn Gottes hinter sich gelassen, als er sich selbst, wie es wörtlich heißt, ausschüttete und zu nichts machte. Zu nichts machte, Philipper 2. Aber auch in dem Erniedrigten war noch diese Herrlichkeit Gottes zu schauen. Haben nicht die Jünger davon gesprochen? Als sie sagten, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzig Gezeugten, voller Gnade und voller göttlicher Wirklichkeit. Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt herausgegeben hast. Dir gehörten sie. Mir hast du sie gegeben. Dein Wort bewahrten sie. Was ist das für eine klare Sprache? Offenbarung des Namens Gottes. Das hat der Sohn Gottes geleistet. Offenbarung des Namens Gottes ist aber die Offenbarung seines Wesens. Denn der Name Gottes umschließt sein göttliches Wesen. Und deshalb ist es so wichtig, dass auch bei uns die Liebe überströme, damit wir kämen zu jener Epignosis, zu jener Erkenntnis des Vaters und seines göttlichen Wesens. Und deshalb bittet Paulus darum in Epheser 1, um den Geist der Weisheit und der Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst, das heißt zur Erkenntnis des Wesens des Vaters im Wesen des Sohnes. Es ist außerordentlich wichtig, dass wir diesen Weg gehen, vom bloßen Wissen, von den bloßen Kenntnissen aus dem Wort, zu der liebesmäßigen Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn, zu jener Erkenntnis des Wesens Gottes, zu der uns der Heilige Geist hinführen will. Wenn wir nicht in dieser Weise verwurzelt werden, werden wir alle zugrunde gehen in den Katastrophen der Endzeit, die auf uns zukommen werden. Wir werden dies nicht auszuhalten vermögen. Wir werden irre werden an dem lebendigen Gott. Als der Herr Jesus Psalm 22 gebetet hat, da ist ja jener erste Teil seines Leidens. Ehe der zweite Teil beginnt, wo geschildert wird, dass er Vollmacht habe über alles Fleisch und dass sein Kreuzessieg alle Welten und Wesen ergreifen und umfassen wird, da hat er das Wort gesagt, verkündigen will ich deinen Namen, o Gott, meinen Brüdern, inmitten der Versammlung, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und das tut der Sohn Gottes. Das hat er damals getan mit seinem Häuflein Jünger. Das tut er noch heute an uns und in seiner Gemeinde. Ich habe deinen Namen, dein Wesen, den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt herausgegeben hast. Der Vater erwählt die Söhne als Liebesgabe für den Sohn, als Glieder seines Leibes. Der Vater gibt dem Sohn die Söhne, die Erstlinge. Und deshalb sagt der Sohn, siehe, ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Das wird er einmal sagen, wenn er uns ohne Flecken und ohne Runzeln und ohne dergleichen etwas vor dem Throne seines Vaters darstellen wird. Und da erfüllt sich, was Jesajas 53 sagt. Er, der leidende Gottesknecht, wird Samen sehen. Hier ist die Erstlingsgemeinde angesprochen, die Erstlingsgemeinde aus Israel, aus den Juden und aus den Völkern. Das sind die Menschen, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Drei klare Aussagen. Dir gehörten sie, mir hast du sie gegeben, dein Wort bewahrten sie. Und das ist das Kenntnismerkmal aller echten Söhne Gottes, aller derer, die den Geist tragen, dass sie Jesus lieben, dass sie den Vater lieben und dass sie das Wort Gottes lieben. Keiner behaupte, er liebe Jesus, er liebe den Vater, der nicht das Wort Gottes liebt. Hier ist eine echte Identität vorhanden, die wir nicht hinwegnehmen dürfen und sollen. Der Vater erwählt, der Sohn versöhnt, der Geist heiligt. Und so trägt der hohe Priester in das Allerheiligste, wie Aaron, unsere Namen auf dem Herzen seiner Barmherzigkeit und seiner Liebe und auf den starken Schultern seiner Kraft. in das Allerheiligste der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Vers 7. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Ich habe schon auf diese Gabe des Vaters an den Sohn, auf diese heilige Gottestradition hingewiesen, die der Sohn Gottes weitergibt. In diesem wunderbaren Gebet des Sohnes Gottes ist 7-mal von Dingen die Rede, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Vollmacht über alles Fleisch, das Werk des Heilsplans zu dessen Vollendung, Menschen aus der Welt, die der Vater ihm gibt als Erwählte, wirkungsmächtige Aussprüche Gottes, seinen Namen und dessen Offenbarung, die Herrlichkeit als Grundlage für die Wesenseinheit der Gemeinde, seine Liebe, die er besaß vor Grundlegung der Welt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Und nun die Begründung. Denn die Worte, die Aussprüche, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Das ist nun der Weg der Heilsaneignung, der großen Offenbarung, die der Sohn Gottes, der hohe Priester der Gemeinde, weitergibt. Worte Gottes sind wirkungsmächtige Aussprüche Gottes, Worte voller Wirkung, voller Wirklichkeit, wo Wort und Geist zugleich umschlossen sind. Wir denken hier an 1. Mose 1, wo 10-mal steht, und Gott sprach, und es geschah. In der gleichen Weise würde ein Jude sagen, stehen im Gesetz die 10 Weisungen demgegenüber. Worte, wirkungsmächtige Worte Gottes. Und in Römer 10, Vers 17 steht von diesem Wort Gottes etwas Wunderbares. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, aus dem Gehörten, aus dem innerlich Vernommenen, aus dem, das wir mit unserem Glauben vermischen. Aber die Verkündigung, die in der Gemeinde hörbar wird, kommt aus dem Worte Gottes. Und nur dorther kann sie kommen, wenn sie zu wirkungsmächtigem Wort werden soll. Das ist die Quelle bis heute. Und daran sind wir gebunden. Die Worte Gottes, die Aussprüche, die du, Vater, mir gegeben hast, habe ich ihnen weitergegeben. Der Sohn Gottes ist derjenige, der als Geist in den Propheten wirksam war und der diese Worte der Heiligen Schrift eingegeben hat, heiligen Männern durch den Heiligen Geist. Und deshalb kann der Sohn Gottes auch das Wort Gottes genannt werden. Er selbst ist das Wort Gottes, der diese Aussprüche Gottes, diese Worte voller Wirkung und Kraft und Wirklichkeit an uns weitergibt. Und uns bleibt nur noch eins zu tun, dieses Wort zu bewahren, dieses Wort weiterzutragen, von Mensch zu Mensch, von Generation zu Generation, von Gemeinde zu Gemeinde, so wie die Israeliten das Wort des alten Bundes, die Weisungen Gottes in der Kiste des Bundes, die wir die Bundeslade nennen, weitergetragen haben durch die Wüste, die sie durchwandert haben. Das ist die Worttradition der Gemeinde. Objektive Offenbarung des lebendigen Gottes, aber auch unsere persönliche Annahme. Er hat uns diese Worte gegeben. Er hat uns angesprochen durch den Heiligen Geist, durch sein Wort, durch viele, viele Zeugnisse, die wir in unserem Leben jemals schon gehört haben, die uns durchs Herz gegangen sind. Der Sohn Gottes hat immer und immer wieder in unserem Leben mit uns gesprochen. Und das wissen wir ganz genau. Auch wir können nur sagen, wohin sollen wir denn gehen, wenn anders wir weggehen wollten von dir? Denn du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und wir haben es auch erkannt, dass du der Christus bist, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und so haben wir dieses Wort angenommen, aufgenommen. Ja, noch mehr, wir haben es erkannt in liebesmäßiger Erkenntnis, in liebesmäßiger Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohne, sodass unsere Freude vollkommen wurde. Und wir haben es geglaubt. Ja, wir glauben es, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Ich möchte ein kleines Beispiel geben aus Apostelgeschichte 16 zu dieser Wortannahme, zu dieser persönlichen Heilsaneignung. Wir kennen es vielleicht alle. Dort heißt es in Vers 14, und eine gewisse Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, welche Gott anbetete, hörte zu. Ihr Herz wurde vom Herrn geöffnet, sodass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Und dann wird sie getauft. Und sie kommt zum lebendigen Glauben. Das Wort habe ich ihnen gegeben. Sie haben es angenommen. Auch die 12. In aller ihrer Schwachheit vor Pfingsten, vor der Gabe des Heiligen Geistes. Sie haben es erkannt. Und sie haben geglaubt, dass der Sohn der Gesandte des Vaters ist. Vers 9. Ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Als der Erlöser stirbt Jesus für die Welt, bittet er für die Welt. Ja, er bittet sogar für seine Feinde. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber als der hohe Priester bittet er nicht für die Welt, sondern er bittet für die Seinigen. Er verwendet sich für die Seinigen Tag und Nacht. Er ist ein barmherziger hoher Priester, der Mitleid zu haben vermag mit den Schwachheiten der Brüder und der versucht worden ist wie wir, auf den gleichen Gebieten und mit denselben Methoden, ausgenommen das Sündigen. So tritt er für uns ein. Er bittet für die, die Gott ihm gegeben hat, als die Erstlinge aus dieser Welt. Dieser Welt, dieser Kosmos liegt im Bösen. Er liegt in der Finsternis. Gestalt und Schema dieser Weltzeit sind dämonisch. Der Kosmos ist noch nicht in Gott. Und es ist wirklich das erschütterndste Wort, das der Apostel Johannes sagt in seinem Briefe. Die Welt, der Kosmos, liegt im Bösen, so wie der Embryo in einer Frau. Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht, aber da gibt es ein Geheimnis. In dieser Welt leben die Erstlinge des Geistes. Hat Gott sich einen Brückenkopf erbaut, einen exterritorialen Bereich seines Geistes und seines Lebens und seiner göttlichen Wirklichkeit. Und das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, erkauft durch den Sohn. Ich bitte für sie, sagt hier der hohe Priester. Ich bitte für die, die du mir als Liebesgabe gegeben hast. Sie gehören dir, Vater. Nicht für die Welt bitte ich. Vers 10. Und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Dieser Ausspruch, alles, was mein ist, ist dein. Alles, was dein, o Vater, ist, ist mein, spricht auch von der großen Wesensidentität zwischen dem Vater und dem Sohn, sodass der Sohn Gottes sagen konnte, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind Wesens eins. Aber das ist weder Unterwürfigkeit des Sohnes noch fordernder Anspruch, sondern es ist die freieste Liebe in Geschenk des Vaters und in Annahme des Sohnes. Ich bin in ihnen verherrlicht, in denen, die du, o Vater, mir als Erstlinge gegeben hast. Die Herrlichkeit der Gemeinde ist nicht Selbstzweck, sondern Sie kann nur der Verherrlichung Jesu dienen, so wie der gesamte Dienst des Parakleten, des Heiligen Geistes, wie er uns etwa aufgezeichnet ist in Johannes 14 und Johannes 16, ausmündet in jenem einen, wo es heißt, dass der Heilige Geist den Sohn Gottes verherrlicht, so wie der Sohn Gottes den Vater verherrlicht. Und so ist auch der Zweck der Gemeinde Verherrlichung Gottes des Vaters, Verherrlichung Jesu, auch in der endzeitlichen Vollendung der Gemeinde, wo der Herr Jesus einmal, wenn die Gemeinde ohne Flecken und Runzeln vor ihm stehen wird, verherrlicht wird in den Heiligen, angestaunt werden wird in denen, die geglaubt haben. Nicht wir werden angestaunt, nicht wir werden verherrlicht, sondern die Übertragung der Sohnesherrlichkeit auf uns soll dazu erfolgen, dass der Sohn Gottes bewundert wird, das Werk der Gnade bewundert wird und dass der Sohn Gottes angestaunt wird in der Gemeinde, in der vollendeten Gemeinde seines Leibes. Vers 11. Und nicht mehr bin ich in der Welt, sie aber, sie sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir es sind. Und hier erscheint die Anrede Heiliger Vater, die eines berührt und eines bezweckt, dass die Gemeinde hineingezogen werden soll in die Heiligkeit Gottes und in die Heiligung des Sohnes. Nicht mehr bin ich in der Welt, sie aber, sie sind in der Welt, das sagt der Sohn Gottes. Er sieht alles vorher, die ganze Tragik der Gemeinde, die ganze Spannung der Kirchengeschichte, den ganzen Kampf, den die Glaubenden in dieser Welt durchzuführen und durchzukämpfen haben. Alle Leiden, alle Feindschaft, alle Versuchung, alle Gefahr. Sie sind in der Welt. Ich lasse sie zurück. Er weiß, dass diese Gemeinde durch Leiden vollendet werden muss. Denn wir können nur durch Leiden in die Königsherrschaft Gottes eingehen. So wie es Paulus sagt. Bisher bewahrte Jesus sie persönlich, solange er bei ihnen war, auf dieser Erde, in dieser Welt. Von nun an beginnt die Bewahrung der Gemeinde durch den Vater. Ich komme zu dir. Sie bleiben in der Welt, die im Bösen liegt. Was soll mit ihnen geschehen? Da gibt es nur eins. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen. Bewahre sie in deiner Offenbarung. Bewahre sie vor dem Bösen in deinem Wesen der Liebe, in deinem Geist, in deinem Leben, in deinem Licht. Das ist die erste Bitte des Hohen Priesters in diesem seinem hohen priesterlichen Gebet für die Seinen. Es ist die Bitte um Bewahrung, so wie die erste Segnung im aaronitischen Segen lautet: Jahweh segne dich und bewahre dich, behüte dich. Der Wächter Israels, der Schomer Israel, er ist es, der uns bewahren will. Der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, er ist es auch, der uns bewahren wird. Denn keiner kann uns aus seiner Hand reißen. Es ist eine Bewahrung im Namen, die er uns zusichert, durch seinen Sohn im Heiligen Geist. Der Sohn war der Erste, dem Gott sein innerstes Vaterwesen in seinem Namen erschloss. Dies wird uns weitergegeben. Und diese Fülle seines Vaterwesens in der Offenbarung seines Namens, die ist es, die uns in dieser Welt bewahrt. Sein Licht trägt uns hindurch gegenüber aller Finsternis. Sein Leben rettet uns hindurch durch alles Sterben und durch allen Tod. Sein Geist befähigt uns zu dem neuen Leben, der Wiedergeburt in einer Welt dämonischen Geistes. Seine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen, damit wir sie ihm zurückgeben und ihm zurückströmen lassen. Das Ziel der Bewahrung der Gemeinde ist aber die Einheit der Gemeinde in der Gleichheit der Einheit, wie sie der Vater mit dem Sohne hat. Und nun müssen wir wirklich hinhören. Ich und der Vater sind eins, das ist Wesenseinheit. Hier geht es um Wesenseinheit der Glaubenden. Hier ist nicht letzten Endes die organisatorische Einheit angesprochen. Wenngleich sie Ausdruck sein kann von der Einheit der Glaubenden. Nein, es ist die Wesenseinheit derer, die den Geist tragen in sich selbst. Einheit im Lichte. Denn wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Dann ist unverbrüchliche Einheit zwischen uns, zwischen den Kindern Gottes, woher immer sie auch kommen. Wandeln im Leben des Geistes, das heißt, dass wir dieses Leben auch in den anderen erkennen und benennen, wiedererkennen. Und dass sich hier Leben an Leben schließt, Liebe an Liebe, Geist an Geist, Licht an Licht. Paulus hat sehr vieles von dieser Einheit gesprochen. Er hat gesagt, sie sei uns im Heiligen Geist gegeben, als eine grundlegende, fundamentale Einheit. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung der Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller in der Christusgemeinde aus glaubenden Juden und Nationen, die hier zusammengeschlossen werden in dieser wunderbaren Einheit des Wesens, die der Sohn Gottes schon erbeten hat für seine künftige Gemeinde. Aber Paulus ermahnt uns auch, diese Einheit festzuhalten und zu bewahren und zum Ziele zu führen. Er erwartet, dass in den Zeiten des Endes und der Ausreifung der Gemeinde die Gemeinde hingelange zur Einheit der Erkenntnis und des Glaubens des Sohnes Gottes. Und er spricht ausdrücklich davon, dass dies geschehe in der Zeit der Altersausreife der Gemeinde. So heißt es im Grundtext. Und das wäre allerdings ein gewaltiges Programm für die Gegenwart. Wenn wir von der Endzeit sprechen und immer nur an weltliche, politische Ereignisse denken. Es gibt auch eine Endzeitstrategie des Heiligen Geistes, die der Sohn Gottes hier schon niedergelegt hat in seinem Gebet und von der Paulus redet in Epheser 3 und in Epheser 4. Damit sie eins seien, gleich wie wir es sind. Und hier vielleicht doch einmal eine Parallele aus dem zweiten Teil. Ich habe alles bisherige doch vernachlässigt, weil uns die Zeit nicht reicht. Ich lese Vers 20 bis 23. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Dazu gehören wir sicherlich auch. Damit sie alle eins seien. In der Weise, wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Von der Einheit der Gemeinde und der Darstellung dieser Einheit in der Liebesdiakonie ist zum Teil auch der Glaube der Welt abhängig. Vers 12. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und behütete sie. So spricht der Hirtenfürst, Jesus Christus. Und keiner von ihnen verdarb, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Ich möchte hier hinzulesen, Johannes 6. Vers 66 bis 68. Johannes 6, Entschuldigung, Vers 39. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tage. So hat Jesus seine Jünger bewahrt. So hat er einem Simon Petrus gesagt: Simon, Simon, vertraue nicht der eigenen Kraft. Der Satan hat dich ausbedungen, hat dich gefordert von mir, dass er dich sichte und siebe wie den Weizen. Letzten Endes, damit das Stroh durch das Sieb hindurchfalle und der Weizen geläutert übrig bleibe. Aber was war das für diesen Mann, der nahe an die Grenze des Judas kam und in der Gefahr stand, alles über Bord zu werfen und sich selbst am nächsten Baume aufzuhängen? Der Mann, der hinausgegangen ist, weil er geschworen hat, ich will vom lebendigen Gott verflucht sein, wenn ich diesen Jesus kenne. Und als der Hahn krähte und Jesus drehte sich um im Palast und ihn anschaute, da rannte dieser Mann hinaus und lehnte sich an die nächste Mauer und weinte bitterlich. Aber das sagt Jesus, der Satan hat dich begehrt, dich zu sieben wie den Weizen. Das hat Gott zugelassen, das hat Gott geplant. Dich, der du immer wieder auf die Kraft deines Fleisches vertraust. Vielleicht auch uns. Wenn du dich, ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du dich aber dereinst bekehrst, dann stärke deine Brüder. Man kann auch sagen, dann erst bist du fähig, wenn du durch diese Hölle der Verzweiflung, durch diese Nacht hindurchgegangen bist. Als einer, der gar keine Chance mehr hat. Als einer, der eigentlich ein Judas sein müsste, ein Sohn der Verlorenheit. Dann bist du in der Lage, deine Brüder zu stärken, weil du dann um die Schwachheit des Fleisches weißt. Und Mitleid zu haben vermaßt mit der Schwachheit der Brüder. Dann bist du ein Königspriester, der über die eigene Sünde königlich herrscht und seinen Brüdern priesterlich dient. So hat es immer wieder Karl Geier gesagt. Er bewahrt sie, aber da ist einer, der verdirbt, der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Die Psalmen 41, der Psalm 109, der Psalm 55, jener Mann namens Judas Iskariot, der ein Zelot war, ein Untergrundskämpfer, ein Eiferer, der einen politischen Messias wollte mit einer gewaltigen Machtdemonstration gegen die Römer, der Geld beiseite schaffte, wahrscheinlich nicht für sich selbst, sondern für die seiner Genossen, die in den Quaderhallen des Tempels den Aufstand gegen die Römer planten, zur Finanzierung der Untergrundsguerillas in Jerusalem und im Heiligen Land. Sohn des Verderbens. Und das ist nun eine eigenartige Tatsache, dass jener Gesetzlose des Endes, der falsche Messias, in 2. Thessalonicher 2 ebenfalls mit diesem Ausdruck bezeichnet wird, Sohn des Verderbens. Hier findet eine Zeugung statt. Ein Sohn hat einen Vater. Der Satan hatte das Herz des Judas erfüllt. Es gibt auch Söhne des Gehorsams, Söhne des Lichtes, Söhne des Vaters, allesamt. Aber es gibt Söhne des Ungehorsams und hier einen Sohn des Verderbens. Und des Verderbers. Beide haben eine gemeinsame Wurzel und einen gemeinsamen Plan. Sie wollen die messianische Macht erzwingen und auf ihrem satanischen Weg verwirklichen. Das war auch der Plan des Judas. Keiner von ihnen verdarb, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Auch des Judas wird gedacht in der Heiligen Schrift, in der Liebe des Sohnes Gottes. Mein Freund, warum bist du gekommen? Das sagt Jesus, als Judas ihn küsste. Er hat ihm nicht ins Gesicht geschlagen. Er hat mich Freund genannt, er hat mich Freund genannt. Er starb für mich auf Golgatha, er hat mich Freund genannt. In diese Liebe Jesu ist auch dieser Sohn des Verderbens umschlossen. Denn keiner hat jemals ein Gericht erlitten und wird jemals ein Gericht erleiden, das größer ist als das Gericht des Sohnes Gottes, der vom Vater verlassen ist, abgeschnitten von den Augen des lebendigen Gottes. Auch er ist im Herzen des hohen Priesters. Auch er wird im hohen priesterlichen Gebet erwähnt. Und Vers 13. Jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude vollendet in sich haben. Es ist ein hörbares Beten Jesu mit einem pädagogischen Ziel. Die Jünger sollten es hören. Ihre Freude sollte durch dieses Gebet vollendet werden. Später wird er nicht mehr auf der Erde reden und in dieser Welt, sondern wie es Hebräer 12, Vers 25 sagt, vom Himmel her reden, durch seine Apostel und durch den Heiligen Geist. Aber schon dieses Reden in der Welt vollendet die Freude der Jünger. Und Jesus hat von dieser vollendeten Freude vieles gesagt. Ich möchte einige Stellen noch nennen zum Schluss. Johannes 15, Vers 11. Dies habe ich zu euch geredet, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Kapitel 16, 20 bis 22. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Und Kapitel 16, Vers 24. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Und 1. Johannes 1, Vers 3 bis 4. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habet. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesus Christus. Und dieses schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. Und 2. Johannes 12. Und das dürfen wir als Wort Jesu nehmen im Blick auf seine Wiederkunft. Da ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich von Angesicht zu Angesicht mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Die Freude Christi und die Freude seiner Gemeinde. Dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude vollendet in sich tragen. So hat er gebetet. Und so schließt der erste Teil seines Gebetes mit jenem Jubelruf: Jetzt aber, Vater, komme ich zu dir. Das sagt der Mann, der wenige Zeit, kurze Zeit danach, im Garten Gethsemane auf dem Erdboden im Staube liegt und weinend seinem Gott und Vater seine fortgesetzte Willensbereitschaft erklärt, in den Tod zu gehen. Auch in jene 3 Tage des Abgeschnittenseins im Totenreich. Ich komme zu dir. Er schaut hinaus in einem prophetischen Zielblick, um der vor ihm liegenden Freude willen achtet er die Schande des Kreuzes nicht. Hebräer 12, Vers 2. Heimkehr zu dem Vater. Nun empfehle ich Ihnen nach den wenigen Anregungen, die Sie mit Geduld ertragen haben, vielleicht heute Abend noch einmal den 2. Teil dieses wunderbaren Gebetes unseres Hohenpriesters zu lesen.